Deutschlandfunk, Andruck.
Der seltsame Sieg. Der Titel dieses Buches meint den Sieg der SPD bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Geschrieben hat es der Historiker Dietmar Süß. Und tatsächlich war dieser Wahlerfolg seltsam. Lange sah es 2021 ja nach Schwarz-Grün aus, bis dann beide SpitzenkandidatInnen Fehler machten. Schwarz-Grün-Gelb hielt man auch noch lange für möglich. Jedenfalls hatte so recht niemand mit einem Sieg der SPD gerechnet. Dietmar Süß nimmt das Comeback der Sozialdemokraten zum Anlass auf den Zustand der Partei, auf ihre Traditionen und Herausforderungen für ein Fortbestehen zu schauen. Sie hören ein Gespräch zum Buch, das wir ebenfalls auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet haben.
Wie stand denn der Koalitionspartner SPD da, als der Wahlkampf 2020 begann, Ihrer Ansicht nach?
Ich würde sagen, ziemlich traurig. Es war eine traurige Partei, die in sich und mit sich selbst alles andere als im Reinen war. Sie hatte einen Kanzlerkandidaten, der es nicht geschafft hatte, überhaupt selbst Parteivorsitzender zu werden. Mhm. Es war eine Partei, die ihre, auch das ist fast schon wieder vergessen, die ihre Parteivorsitzende Andrea Nahles hinausgeworfen hatte. Sie hat
die sich überhaupt zerhackt hat, wo
die
immer
sich
es
überhaupt
ging.
An jeder nur denkbaren Stelle, die Erinnerung könnte noch weiter zurückgehen zu den Europawahlen 2019 mit einem katastrophalen Ergebnis. Also es war eine Partei, die in vielerlei Hinsicht als eine Partei in Auflösung wahrgenommen worden ist und die Wahrnehmung, dass die Sozialdemokratie letztlich ihr letztes Gefecht schlägt, war eine, die ja nicht nur von einigen besonders kritisch oder distanzierten Journalistinnen und Journalisten oder der Öffentlichkeit skizziert worden ist, sondern das war doch eine relativ verbreitete Stimmung. Und ich hatte den Eindruck, dass Olaf Scholz einer der ganz wenigen selbst war, der in diesem Moment an den Sieg bei der Bundestagswahl geglaubt hat. Also hätte man mit den Genossinnen und Genossen im Willy-Brandt-Haus gesprochen, hinter vorgehaltener Hand. Ich glaube, da
mutig
hätten nicht...
Mutig waren Sie nicht.
Nein, in diesem Moment jedenfalls nicht.
Da kommen wir gleich mal zu einem Punkt, der mich sehr amüsiert hat. Sie nennen den Wahlkampf der SPD weitgehend fehlerfrei. Das klingt nach Sparprogramm und sich zurückhalten. Es ist aufgegangen, weil die anderen haben die Fehler gemacht. Aber weitgehend fehlerfrei klang sehr, sehr nett.
Ich meine das durchaus auch nett und in gewisser Weise auch anerkennend, denn man darf ja nicht vergessen, wo kommt sozusagen die Partei in ihrer professionellen Wahlkampforganisation auch her.
Mhm. Und es man muss ja auch sagen, in der Pandemie war der Wahlkampf für alle schwierig.
Es gab einfach
wirklich diese Begegnungen nicht so richtig, die man braucht.
Es war überhaupt für Wahlkampf zu führen, die Marktplätze zu bespielen, Veranstaltungen zu organisieren, überhaupt vom Tag zum nächsten Tag zu planen. Das sind ja für diejenigen, die sowas organisieren, extrem komplizierte und logistisch aufwendige Operationen. Aber was ich meine ist, mit dem weitgehend fehlerfrei im Bundestagswahlkampf zuvor 2017 oder im unmittelbaren Anschluss hat es ja parteiintern eine ziemlich genaue Fehleranalyse gegeben. Und es war ein katastrophaler Wahlkampf, der Fehler gemacht hat, wo man nur hinschauen hat können. In der Vorbereitung, in den Absprachen der unterschiedlichen Organisationen, in der Fähigkeit, überhaupt eine gemeinsame Sprache innerhalb der Partei zu finden. Von allen sozusagen Problemen des Kandidaten mal ganz abgesehen. Und insofern gehört mit zu diesem seltsamen Sieg, dass ein weitgehend fehlerfreier Wahlkampf in diesem speziellen Moment ausreichen konnte, um am Ende auch eine Wahl zu gewinnen.
Ein Punkt war ja ganz auffällig. Wie eben schon 2017 hat die SPD wieder auf alte Werte gesetzt, auf arbeitspolitische Themen, auf sozialpolitische Themen. Und 2017 ist es nicht gelungen, sich vom Koalitionspartner damit abzugrenzen. Aber das letzte Mal ist es gelungen. Also hat dieser reduzierte Wahlkampf, Sie sagen ja auch dieses Schlagwort Respekt, hat das damit was zu tun? Oder warum ist das diesmal besser, glaubwürdiger rübergekommen?
Also mein Eindruck, und dafür sprechen auch so die Umfragen und was man schon so empirisch auch weiß, ist, dass dieses Schlagwort vom Respekt, das Olaf Scholz so stark gemacht hat, und das ja mehr ist als nur ein Schlagwort, weil es nämlich versucht, eine ganze Reihe an Ideen zu bündeln, die Idee der sozialen Gerechtigkeit mit Fragen der Anerkennung zu verknüpfen. Also, dass hier dieser Begriff des Respekts tatsächlich auch zum Kandidaten gepasst hat. Und, ganz wichtig, in dieser Respektskampagne, die hatte sowohl eine Dimension im Westen als auch aber im Osten Deutschlands. Das heißt also, diese Anerkennung von Lebensleistung war etwas, was man mit diesem Respektsbegriff deutlich stärker akzentuieren konnte, deutlich stärker auch, als das in den Wahlkämpfen zuvor gewesen war, als die Floskel von der sozialen Gerechtigkeit, hinter der irgendwie sich jeder hinterher marschieren kann, sozusagen über allem.
Ja, auch Almosen heißen kann und nicht Anerkennung.
Genau, und Respekt hat dann natürlich auch immer ganz unterschiedliche Dimensionen. Mhm. Aber das Besondere an diesem Respektsbegriff, und deswegen ist es, glaube ich, in gewisser Weise nicht nur eine Rückkehr zu den ganz alten Dingen, sondern vielleicht auch so ein bisschen was Neues gewesen. Mhm. Denn in diesem Respektsbegriff, den hat Olaf Scholz im Wahlkampf, es ist inzwischen so ein bisschen wieder verschwunden, aber in diesem Respektsbegriff schwang, jedenfalls in den ersten Reden auch, eine ganz starke Kritik von Scholz an der Leistungsgesellschaft unserer Gegenwart. Das heißt also auch am ursozialdemokratischen Traum des Aufstiegs durch Bildung. Ja. Und er räumt mit diesem Begriff und der Anlehnung an die sozusagen theoretischen Debatten, mit denen er sich im Übrigen ernsthaft beschäftigt hat, den räumt er sozusagen ab und stellt sich an die Spitze der, naja, gewissermaßen der Kritiker unserer Leistungsgesellschaft. Mhm. Und das ist natürlich ein Paradox, dass ausgerechnet Olaf Scholz, der Mitarchitekt der Agenda-Politik als Generalsekretär, auf einmal hier eine ganz andere Sprache spricht. Das basiert sicher auf unterschiedlichen Gründen, aber also in diesem Begriff steckt jedenfalls viel mehr drin.
Ja, da steckt ein Beginn dessen, was ja viele vielleicht auch von der SPD gerade fordern, nämlich auch das Thema Klassismus mehr zu besetzen. Das wäre denn der echte Schritt hin zu einer neuen Definition, wenn wir sagen, Aufstiegsgesellschaft funktioniert so nicht mehr. Wir müssen wirklich anerkennen, was wer wo leistet. Und anerkennen heißt dann auch ordentlich bezahlen etc. Zum Teil hat die SPD den Niedriglohnsektor ja schon entdeckt, aber so Sachen wie bezahlbarer Wohnraum, das ist zumindest innerhalb der Großen Koalition erstmal nicht gelungen. Also wäre das eben, wenn man jetzt glaubt, Olaf Scholz verabschiedet sich von dem, was er mit erfunden hat, von dem Leistungsgesellschaft-Gedanken, der Verlagerung der Verantwortung auf das Individuum, wieder dahin zu sagen, wenn wir als Sozialgemeinschaft funktionieren wollen, müssen alle Teile irgendwo ihren Platz bekommen. Aber warum tut sich die SPD so schwer damit, wirklich klar zu sagen, ja, wir leben in einer Klassengesellschaft, wir können einen anderen Begriff dafür finden, aber es gibt wahnsinnig große Unterschiede und das ist unser Job oder das wäre unsere Mission. Also das klingt eben mit dem Begriff Respekt an und mit dieser Wahlkampagne, aber es kam nicht so richtig ins Laufen danach.
Sie spricht nicht gerne darüber, weil in Deutschland überhaupt nicht gerne über den Klassenbegriff, jedenfalls in dieser Form, gesprochen wird. Hm. Überhaupt die Anerkennung von solchen Kategorien würden ja auch nicht, jedenfalls die man soziologisch dafür so beschreiben würde, selber für sich in Anspruch nehmen. Das heißt also, es hat ganz sicher etwas mit diesem Begriff, mit seiner politischen Färbung zu tun, dass er so schwer vermittelbar ist und in der Sprache der Sozialdemokratie schon seit vielen Jahrzehnten verschwunden ist. Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Sozialdemokratie eine ganz starke Partei oder stark geprägt durch die Alterskohorten ist, die in den 70er und 80er Jahren genau ja diese, wie soll man sagen, klassenspezifische Enge der proletarischen Restbestände der Bundesrepublik ja verlassen hat. Und eben sozusagen die Aufsteiger und auch Gewinner dieser sozialen Aufwärtsbewegung sind.
Also ja, auch jetzt wieder die Hauptwähler waren im vergangenen Jahr.
Die auch die Hauptwähler waren. Mhm. Und insofern ist das auch etwas, was man in gewisser Weise zurückgelassen hat. Und lange Zeit hat die Sozialdemokratie stillschweigend, jedenfalls in der Ära Schröder, daran geglaubt, okay, das sind die Leute, die uns ohnehin weiter wählen werden. Dass das aber aus vielerlei Hinsicht ein Trugschluss war, hat sie im Grunde ja erst viel zu spät gemerkt. Insofern ist dieser Versuch mit dem Begriff der Respekt, die soziale Frage neu zu formulieren, sicher ein kluger Schachzug gewesen und würde auch nochmal dazu gehören zu dem Etikett, dass es ein weitgehend fehlerfreier Wahlkampf gewesen ist.
Zu dem Wahlkampf gehörte ja auch das Ende der Ära Merkel. Und da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob das wirklich so der Faktor war, weil gut, er hat im Prinzip als Vizekanzler für die Stabilität dieser Ära Merkel, zumindest zum Schluss der Ära Merkel, gestanden. Aber zu Beginn, vor all den Fehlern, hat ja Armin Laschet als Spitzenkandidat auch gute Umfrageergebnisse gehabt. Das heißt, an dem Punkt war die Ära Merkel noch kein Faktor. Welcher Faktor war sie letztlich beim Sieg der SPD?
Also ich glaube, es sind unterschiedliche Faktoren, die mit der Ära Merkel zusammenhängen. Ich würde mal sagen, es ist das Machtvakuum innerhalb der Union, das dazu führt, mindestens zu zwei großen Problemen. Zu einem programmatischen Dilemma, nämlich die Frage, die unbeantwortete Frage, was denn heute eigentlich konservatives Denken sein kann, jenseits sozusagen der rechtsradikalen und rechtspopulistischen Parteien, also die Frage eben des Konservativen und natürlich die ungelöste Machtfrage in der Union, also die ja doch aus sozialdemokratischer Sicht mit äußerst Vergnügen zu beobachtenden Spiele, Ränkespiele, die die Unionsschwestern miteinander aufgeführt haben, mit Abstimmungen, Kampfkandidaturen, Telefonaten, den beständigen Sticheleien aus München, der nicht überwundenen Niederlage letztlich auch von Söder. Und wenn man so will, ist natürlich auch Markus Söder der beste Wahlkampfmanager der SPD gewesen und müsste eigentlich in gewisser Weise auch einen Ehrenplatz im Willy-Brandt-Haus, vielleicht etwas unterhalb von Willy Brandt selber, dann auch bekommen.
Sie schreiben über die tiefen Schichten der sozialdemokratischen Welt, wie Sie es nennen, also über die Veränderungsprozesse seit den 70er Jahren, etwa eben Kehrtwenden wie in der Schröder-Ära. Welche Stationen, würden Sie sagen, sind da die wichtigsten?
Also ich glaube, denn das macht ja diese Geschichte dieses seltsamen Sieges auch nochmal so besonders, dass mit der Kanzlerschaft Olaf Scholz die Strukturprobleme der Sozialdemokratie, und um die geht es ja auch in dem Buch, nicht vorbei sind. Die sind nicht auf einmal verschwunden, die sind nicht gelöst worden. Und zu denen gehört ein generationelles Problem.
Ja. Neuwähler und Jungwähler sind kaum vorhanden gewesen.
Und das kann man in der Wahlanalyse sehr genau sehen. Diese Fähigkeit und diese Verankerung in einer Jugendkultur, das ist etwas, was der Sozialdemokratie ganz strukturell fehlt. Und da konnte auch so prominent und so präsent Kevin Kühnert im Wahlkampf war, also er und die Jusos ganz sicher nichts ändern. Mhm. Also dieses Problem der Generation und des Alters.
Ein Problem ist ja auch die Forderung nach mehr Basisdemokratie. Nun hat es die Abstimmung gegeben über den Parteivorsitz. Das war ja sehr demokratisch für die Partei. Aber wie sieht es unterhalb dieser Ebene aus? Also wie demokratisch ist die SPD?
Mein Eindruck ist, dass sie im Vergleich zu anderen Parteien eine der ist, in der die demokratische Kultur relativ oder doch recht ausgeprägt oder die, vor allen Dingen die Streitlust recht ausgeprägt ist. Das hat natürlich etwas mit einer ganz anderen auch Tradition der Ortsvereinskultur und diesen Dingen zu tun. Aber, und das ist vielleicht das, worauf Sie anspielen, ein ganz wesentliches Moment, weshalb die Sozialdemokratie in den 70er und 80er Jahren in der Lage war, jüngere Menschen an sich zu binden, hatte etwas damit zu tun, dass sie eine Option darstellte für eine Form der Demokratisierung der Demokratie. Mhm. Das heißt also, dass innerhalb und mit der Sozialdemokratie neue Partizipationsmöglichkeiten in der Gesellschaft entstehen konnten. Und dieses Feld der Demokratisierung der Demokratie ist etwas, was die Sozialdemokratie doch deutlich verloren hat.
Herr Süß, die Suche nach der programmatischen Orientierung sei für die SPD eine Art Lebenselixier, schreiben Sie. Das heißt, Ende offen?
Ende offen, und die Sozialdemokratie lebt davon, immer nach ihrem Sinn und ihrem Dasein zu suchen. Ohne das, anders als das andere Parteien, glaube ich, tun, kann die Sozialdemokratie, glaube ich, nicht existieren. Insofern wird Streit, Diskussion und auch ein offenes Ende mit dazugehören.
Dietmar Süß hat das Buch »Der seltsame Sieg – Das Comeback der SPD und was es für Deutschland bedeutet« geschrieben, das gerade im Verlag CH Beck erschienen ist, 223 Seiten, 18 Euro.